gibt im Leben von jedem Menschen sowas wie Aha-Erlebnisse, die das Denken und vor allen Dingen aber auch die Wahrnehmung grundlegend verändern. Bei mir war es eine Reise nach Kapstadt vor 2 Jahren zu einem christlichen Kongress. Kapstadt, ich weiß nicht, wer da schon mal war, ist eine wunderschöne Stadt, die es mit vielen sehenswerten Metropolen hier in Europa durchaus aufnehmen kann. Das Meer, die Palmen, die Seerobben, die sich durchs Hafenbecken tummeln, die Wale in Sichtweite vor der Küste, einfach klasse. Das Kuriose in Kapstadt ist, man ist am südlichsten Zipfel Afrikas und fühlt sich, als wäre man mitten in Europa. Von Afrika keine Spur. Das änderte sich 2 Tage später ganz grundlegend, als ich Khayelitsha besuchte. Khayelitsha ist das größte Township Kapstads. Und ich lernte, dass 1/4 der Bevölkerung Kapstads in Kapstadt selbst wohnte, 3/4 aber in den Townships drumherum. Kapstadt, das ist auf der einen Seite die mondäne, luxuriöse Stadt am Atlantik mit dem angenehmen Klima, den schicken Restaurants und Läden, der tollen Architektur, die man so gerne bewundert. Und Kapstadt, das ist Khayelitsha. Weltblechhütten bis an den Horizont, soweit das Auge reicht, Kinder, die auf den Müllbergen spielen, Gestank, Kriminalität, Armut, der man nie entkommt, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Für mich war es mein persönliches Aha-Erlebnis. Ich hatte noch nie in meinem Leben Armut und Reichtum so deutlich aufeinanderprallen sehen. In der einen Straße sah es genauso aus wie bei uns. Nette Einfamiliensiedlungen, schöne Gärten. In der nächsten Straße begann das Township. Der einzige Unterschied, die Einfamilienhaussiedlungen waren von einer riesigen Mauer umgeben, rund um die Uhr mit Security-Kräften bewacht. Natürlich hatte auch ich im Fernsehen unzählige Bilder von hungernden Kindern gesehen. Natürlich hatte auch ich ganz viel von der Zweidrittelwelt gehört und gelesen. Aber mit einem Mal stand diese Welt vor meinen Augen. Ich hörte Lebensgeschichten, ich lernte Menschen kennen und ich begriff, was es bedeutete, in ihr zu leben. Und eines konnte ich in diesem Moment nicht mehr, ich konnte nicht mehr wegschauen. Wir leben in einer Welt, die nicht nur gut ist. Ohne Frage, sie hat auch ihre atemberaubend schönen Seiten, aber im Grunde hat Paulus recht, wenn er sagt im Römerbrief, dass die Welt in sich krank ist. Gefallene Schöpfung, wie die Theologie es nennt. Und die Gefahr ist immer, dass wir, die Reichen, Schönen und Guten sind, die wir auf der angenehmen Seite der Welthalbkugel leben, dass wir gerne diese Realität ausblenden. Hinschauen, wahrnehmen, sich mit dem Zustand unserer Gesellschaft und unserer Welt auseinandersetzen, das kostet etwas. Das tut manchmal richtig weh. Ich war total fertig an diesem Abend, als wir einen Tag lang durch Khayelitsha gelaufen sind. Ich hatte Kopfschmerzen, mein Schädel drohte zu zerspringen von all den Eindrücken. Und ich fühlte mich irgendwie auch erdrückt von dem Leid und furchtbar hilflos. Ich hatte das Gefühl, meine Kraft kann natürlich überhaupt nicht reichen für das, was ich da gesehen hatte. Christina Bruderek hat mir mal erzählt, dass sie, als sie mit 19 Jahren zum ersten Mal nach Südafrika kam und in einem Township mitgelebt hat, nach dieser Erfahrung ein ganzes Jahr lang nicht gesprochen hat. Das Leid hatte ihr einfach die Sprache verschlagen. Sie konnte nicht mehr sprechen. Jesus hat, als er Jerusalem mit all seinen furchtbaren Zuständen gesehen hat, angefangen zu weinen. Und das ist mein erster Punkt für heute. Christsein in der Gesellschaft beginnt damit, dass wir uns dem Zustand dieser Welt stellen, dass wir hinschauen, dass wir wahrnehmen, dass wir nicht wegschauen, nicht irgendwelche Ausreden erfinden, dass wir ohnehin nichts tun können. Hinschauen, auch wenn es weh tut. Auch wenn es dazu führt, dass wir Illusionen über unsere Welt aufgeben müssen. Auch wenn es zur Konsequenz hat, dass wir unser Leben nicht mehr so leben können wie bisher. Übrigens, zu dem Gefühl, ich kann ja doch nichts tun. Habt ihr gewusst, dass nur wenige Menschen, wenige überzeugte Leute genügen, um die Werte in einer Gesellschaft zu verändern und zu prägen? Amerikanische Forscher haben festgestellt, wenn eine Minderheit von nur 10% der Bevölkerung an eine Meinung glaubt und sie verbreitet, dann setzt sich diese Meinung schließlich durch. Dann erfasst sie irgendwann die restliche Mehrheit und setzt sich durch. Ist vielleicht auch der Grund, warum Jesus immer nur zu einer kleinen Gruppe von Leuten gesprochen hat, warum er nur in 12 Leute investiert hat. Und der Verlauf der Geschichte zeigt ja schließlich, diese kleine Schar von Leuten hat es geschafft, die Welt zu verändern. Margaret Mead, eine Kulturforscherin, sagt, geht noch einen Schritt weiter und sagt, zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann. Tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise, in der die Welt jemals verändert wurde. Spannender Satz, oder? Ich weiß nicht, welches Aha-Erlebnis ihr hattet, habt oder haben werdet. Ob es die Tatsache ist, dass alle 2 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt, während auf der anderen Seite der Halbkugel die Menschen daran sterben, dass sie zu fettes Essen zu sich nehmen. Oder dass wir zu viel unserer Rohstoffe verbrauchen, dass unsere Kinder nicht mehr genug davon haben werden. Oder ob euch ein Wirtschaftssystem aufstößt, das ganze Staaten in den Ruin treibt. Oder ob es einfach die alte, kranke Dame von an ist, die Hilfe beim Einkaufen braucht und vielleicht ein bisschen Gesellschaft. Ich habe neulich ein Seminar gehalten und ich hatte mir irgendwie vergessen sagen zu lassen, bei der Einrichtung beziehungsweise mit so was für Leuten ich da gerade spreche. Und ich wurde Veranstalterin aufgesammelt und sie fuhr mit mir ganz tief in den Wald hinein. Ich war froh, dass es eine Frau war. Mir wurde irgendwann total mulmig und ich fragte sie nervös, wohin fahren wir denn jetzt eigentlich? Und was sind denn das jetzt eigentlich für Leute, auf die ich gleich treffen werde? Und sie erzählte mir dann, dass wir auf einen alten Hof fahren, auf dem strafgefangene Jugendliche leben. Da wurde mir nicht gerade besser. Keine Sorge, sagt sie, das sind keine Gewalttätigen, aber eben doch Jugendliche, die im Knast waren und die ihr letztes Knastjahr auf diesem Hof absolvieren dürfen. Und dort hörte ich dann, leben sie in Familien und dürfen ihre Schule fertig machen und oft auch eine Ausbildung beginnen. Und die Familien, und das war das, was mich total fasziniert hat, das waren junge Leute, junge Familien mit 2, 3 kleinen Kindern, die 2, 3, 4, 5 Strafgefangene in ihrer Familie aufnahmen, zusammen lebten und eben in diese jungen Menschen investierten, damit die wieder auf die Bahn kamen. Und eine Frau, die dort ehrenamtlich mitarbeitet, erzählte mir, sie müssen mal die Leute sehen, wenn sie hierher kommen. Und dann 2, 3 Wochen später, wenn sie ein bisschen Familienleben in sich aufgetankt haben, was für einen Unterschied macht. Ich erzähle das, weil ich euch die Bandbreite der Möglichkeiten deutlich machen will. Es geht gar nicht so sehr um das Thema. Es ist nicht so, dass ein Thema besser ist als das andere oder ein Bereich, in dem man sich engagieren könnte, besser ist als ein anderer. Aber es geht darum, dass man sich an irgendeinem Punkt engagiert. Bill Heibels spricht davon, dass Menschen oftmals bei einem bestimmten Thema sowas wie eine heilige Unruhe erfasst. Wenn man diese Not dieser Welt wahrgenommen hat, dann verpfafft sie einen. Dann kann man gar nicht mehr anders. Dann möchte man sie unbedingt gerne ändern. Nun ist es so, dass unsere Zeit und unsere Möglichkeiten es nicht zulassen, dass wir an allen Krankheiten dieser Welt herumdoktern. Aber doch an einer Stelle oder vielleicht an 2 Stellen, das können wir und das sollen wir auch. Diese heilige Unruhe, man könnte sie auch heilige Frustration nennen, die ist sowas wie ein Reden Gottes. Da redet Gott in unser Herz hinein. Er will uns auffordern, er will uns erinnern an den Auftrag, den er für uns vorgesehen hat. Die Frage ist, was ist dieser Auftrag? Der Vers, der uns durch den Tag heute begleitet, heißt, ihr seid das Salz der Erde. Und weiter heißt es, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Beginnen wir mit den ersten 2 Worten. Ihr seid, sagt Jesus. Wer sind diese ihr, die etwas ganz Besonderes für die Welt sind? Jesus spricht zu den Jüngern, also eben auch zu uns. Er spricht zu dem kleinen Häuflein, das sich vermutlich fragt, wer sind wir? Sie sind eine kleine Prise Salz in all dem großen Mehlhaufen und den sonstigen Zutaten. Und ein wenig Salz macht den Unterschied. ihr müsst nur mal eine Suppe kochen oder Spaghetti und das Salz vergessen. Das schmeckt nicht, das ist fade, das ist ungenießbar. Ein paar Gramm Salz und ein ganzer Suppentopf oder eine ganze Pfanne Spaghetti schmecken wunderbar. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr macht einen Unterschied in dieser Welt. Es macht einen Unterschied, ob ein Lehrer für seine Schüler betet oder auch ein Schüler für seine Mitschüler oder seine Lehrer betet. Es macht einen Unterschied, ob jemand in einer Firma beim schlechten Reden nicht mitmacht. Es macht einen Unterschied, ob einer in einem Streit mal nicht sein Recht einfordert, sondern bereit ist, dem anderen zu vergeben. Und es macht eben einen Unterschied, ob man sich für gesellschaftliche Belange einsetzt oder nicht. Salz, das ist uns vielleicht heute in den Zeiten von Konserven und Tiefkühlschränken gar nicht mehr so bewusst. Salz war das Mittel in der früheren Zeit, was man zum Konservieren von Speisen gebraucht hat. Salz war sehr teuer und sehr kostbar. Es wurde teilweise wie Gold als Zahlungsmittel verwendet, weil das Salz half, die Nahrung, die man hatte, haltbar zu machen. Das heißt, Salz bewirkte, dass man überleben konnte. Salz bewirkte Leben. Ein Mensch braucht pro Tag 6 Gramm Salz. Das ist wenig, aber es ist lebenswichtig. Und Salz hat Kraft, unglaubliche Kraft. Ich weiß nicht, wer schon mal in dem Toten Meer geschwommen ist. Es gibt einen unglaublichen Auftrieb. Also Salz kann einen nach oben treiben. Das heißt, wir sollen diesen Jesus und seine Worte in die Welt hineinstreuen und Jesus sagt, ihr seid es, ihr seid das Salz. Er sagt nicht, gebt euch Mühe, dass ihr irgendwann vielleicht mal das Salz der Erde seid und oder das Licht der Welt. Er sagt auch nicht, ihr müsst erstmal ganz viele geistlichen Übungen absolvieren, bis ihr vielleicht irgendwann an den Punkt kommt. Nein, ihr seid es. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr könnt Leben schenken und ihr könnt Auftrieb geben. Ein letztes noch zur Wirkung vom Thema zum Salz. Salz setzt sich nicht in Szene, sondern Salz wirkt im Stillen. Als Rohstoff ist Salz völlig unscheinbar. Wer guckt schon Salz an? Pfefferkörner sind da viel spannender, die tut man manchmal in so eine Glasmühle und sie sind sehr schön anzusehen. Aber Salz macht ungenutzt überhaupt nichts her. Aber seine Wirkung ist grandios. Und das gilt natürlich auch für uns. Wir sind erstmal so völlig unscheinbar. Aber wenn wir das tun, wozu wir berufen sind, dann ist die Wirkung grandios. Was ist jetzt aber, wenn das Salz nicht salzt? Vor einiger Zeit hielt ein Freund von mir eine Andacht. Er ist Leiter eines großen christlichen Werkes und er finde, er wirkt an ganz vielen Stellen ganz segensreich. Und umso mehr erstaunte es mich, dass er erzählte, wie er so bei seinen Versuchen, anderen Leuten den Glauben nahezubringen, dabei regelmäßig von deren ethischen Anspruch kaltgestellt wird. Seine ungläubigen Bierkumpels, die essen nur Fleisch von glücklichen Tieren, die fahren lieber Fahrrad als Auto, die verzichten auf Konsum und machen ganz viele tolle Sachen. Und er fragte sich, sag mal, wie ist denn das eigentlich mit mir als Christ? Wieso kriege ich das denn nicht hin? Was ist, wenn das Salz nicht salzt? Was ist, wenn die, die den Unterschied machen, ihn nicht machen, dafür andere? Ich meine, es ist ja immerhin schön, dass die anderen es machen. Also so ist es ja nicht. Jesus ist da sehr klar und sagt, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Das ist jetzt erstmal vom Salz her gedacht ein bisschen merkwürdig, denn reines Salz, Kochsalz, ist ja eigentlich unbegrenzt haltbar und kann seine Kraft nicht verlieren. Viele Ausleger meinen, Jesus hätte damals an das Salz gedacht, wie man es halt damals verwendet hat. Die Leute haben das Salz abgeschöpft, was es sich sozusagen an den flachen Uferstellen gesammelt hat. Und da waren noch ganz viele organische Stoffe drin. Und so musste man eben das Salz schnell verbrauchen, sonst änderte es sich im Geschmack. Und damit ist was ganz Wichtiges angesprochen. Das Salz soll sich unter die Menschen mischen. Das Ziel ist nicht irgendein geschlossener Salztopf mit möglichst reinem Salz, so wie sich das manche christlichen Gemeinden vorstellen. Das Salz muss sich unter die Menschen mischen und es wird sich dabei auflösen. Also kurz gesagt, Salz, das nicht salzt, hat sein Ziel verfehlt. Ein christliches Leben, das nicht in die Umwelt eingreift, hat es auch. Und die Frage, die wir uns daher stellen müssen, lautet, was kann denn ich eigentlich tun, damit es der Gesellschaft besser geht? Was kann ich dazu beitragen, dass es der Gesellschaft besser geht? Wir stellen die Frage ganz oft andersherum. Wir fragen nämlich, was muss die Gesellschaft eigentlich tun, damit es mir besser geht? Das ist aber die falsche Frage. Die richtige Frage lautet, was kann ich tun, damit es der Gesellschaft besser geht? Soweit die harte Seite des Satzes. Man könnte es auch ein bisschen freundlicher und weicher ausdrücken, dann hört es sich etwa so an. Es ist in der Tat eine ganz wesentliche Aufgabe unseres Christseins, dass wir uns in der Welt engagieren. Ein Gott, der in die Welt kam, der hierher kam, um sich ihrer Nöte anzunehmen, der kann keine Nachfolger haben, die das ignorieren. Das passt einfach nicht zusammen. Das ist ungefähr so, als wenn ich es lieben würde, alle meine Wände rosa zu streichen und meinen Mann rosa hassen würde. Unter diesen Umständen ist einfach eine Beziehung schwierig. Entweder die Wände sind rosa und mein Mann zieht aus oder sie sind nicht rosa und ich ziehe aus. War jetzt ein hypothetisches Beispiel. In Beziehung ist das so, dass Prioritäten sich einander angleichen und das ist auch in der Gottesbeziehung so. Wenn ich Beziehung mit Gott leben will, dann werde ich seine Prioritäten übernehmen. Gott hat sich in diese Welt bis in den Tod hinein verliebt. Das feiern wir jetzt in der Passionszeit. Er wollte nicht im Himmel bleiben, sondern er wollte auf die Erde kommen, trotz aller Gefahren. Und ich kann zu diesem Gott überhaupt keine ernsthafte Beziehung leben, wenn ich nicht beginne, diese Welt mit all ihren Nöten, mit all ihrer Gefallenheit, aber auch mit all ihrer Schönheit zu lieben und mich in ihr zu engagieren. Und die, die sich investieren, denen hat Gott versprochen, werden es als ein gedrücktes, gerütteltes und geschütteltes Maß zurückbekommen. Stefan Pahl hat in dem Aufatmen-Heft, das unsere Aktion begleitet, einen ganz feinen Artikel geschrieben. Er hat beschrieben, wie er sich in sein Dorf investiert hat, wie er einem Kegelclub beigetreten ist und angefangen hat, Kinderfeste auszurichten, aber auch einfach Menschen um ihn herum geholfen hat. Was er beschreibt, ist keine glatte Erfolgsstory. Er schreibt zum Beispiel auch, dass er sich vorgenommen hat, jedes Jahr 2 Menschen zu Gott zu führen. Das ist ihm nicht gelungen. Stattdessen fragt er sich, ob er überhaupt so offensiv von Gott reden kann, ob das überhaupt gut ist oder ob ihm das nicht alles verkratzt im Dorf. Aber sein Engagement hat ihm ganz viele wunderbare Freundschaften beschert. Und er schreibt, er fühlt sich durch sein Dorf gesegnet. Ich weiß nicht, wer das von uns sagen kann. Ich fühle mich durch meinen Ort, wo ich lebe, ich fühle mich dadurch gesegnet. Und wenn ihr in dieser Woche Zeit habt, dann lädt doch einfach mal in den Aufatmen-Artikeln zu dieser Woche immer nur das Ende durch. Am Ende von jedem Artikel, ich habe das schon mal probehalber für euch getan, steht immer, dass Leute sich gesegnet fühlen. Wer gibt, der gewinnt. Wer etwas investiert, der wird reichlich gesegnet. Aber, das ist mein letzter Punkt, es kostet was. Der wichtigste Grund, sich nicht zu engagieren, ist Bequemlichkeit. Wir haben es ja einfach nicht nötig. Wir haben ja alles, uns geht's ja so gut. Ich habe vor ein paar Wochen einen Brief der Familie Bonhoeffer bekommen. Ich hatte vor über einem Jahr mal über Dietrich Bonhoeffer hier gepredigt und die Familie hatte irgendwie diese Predigt im Internet gefunden und wollte sich dafür bedanken. Und das, was mich total fasziniert hat, war, dass die Familie schrieb, dass das Erbe der Brüder die Familie bis heute prägt, bis heute schmerzlich prägt. Es war der Großneffe, der mir geschrieben hat, der hat mittlerweile auch schon erwachsene Kinder. Das heißt, bis in die dritte Generation hinein wirkt das Erbe dieser beiden Brüder nach. Auf der anderen Seite, wo wäre Deutschland heute, wenn es nicht so mutige Männer gegeben hätte wie die Bonhoeffers, die gegen das Unrecht aufgestanden wären? Es wäre so leicht gewesen, sitzen zu bleiben. Man hätte es nur machen müssen wie alle in der Kirche, die einfach nichts gesagt haben. Das heißt, es kostet wirklich was. Es kostet Überwindung der eigenen Bequemlichkeit als allererstes. Es kostet aber auch Mut und Tapferkeit. In vielen Ländern dieser Welt bedeutet gesellschaftliches Engagement tatsächlich reale Gefahr. Und ich habe in dieser Woche gelesen, dass die Kirche ihre besten Zeiten immer in der Zeit der Verfolgung und der Unterdrückung hatte. Dort hat sie wirklich ihren Auftrag gelebt. Später wurde sie wieder träge und bequem. Und daher umso mehr, gerade wir, die für die uns das wirklich keine Gefahr bedeutet, die wir uns engagieren können, wir sollten das tun. Wie viel verpassen wir, wenn wir einfach nur passiv zuschauen? Wie viel heilen, das wir hätten tun können? Wie viel Beziehung mit Gott, die wir hätten leben können? Wie viel Segen, den wir hätten erfahren können? Und von daher wünsche ich euch die heilige Unruhe Gottes, die heilige Frustration Gottes, denn ihr seid das Salz dieser Erde. Ich komme an den Anfang zurück. Für mich hat dieses Aha-Erlebnis bewirkt, dass ich mein Konsumverhalten geändert habe. Und ich freue mich, dass ich gleich den Tobi interviewen kann, wie sowas konkret werden kann. Amen. Ja, Tobi, ihr habt euch ganz stark dafür eingesetzt, dass an bestimmten Stellen, also sowohl bei der Stadt Eschborn als auch hier bei der Kinderfreizeit, dass Bio-Lebensmittel gekauft werden. Was hat das mit eurem Glauben zu tun?
Es hat sehr viel mit unserem Glauben zu tun. Gott sagt, wir sollen uns die Schöpfung, die Erde untertan machen und wir sollen die Schöpfung bewahren. Und das Thema Bio ist nur eine Sache, es ist auch eine Frage des fairen Handels, was aber auch in Eschborn sich ja mittlerweile anfängt durchzusetzen. Insofern ist das sehr schön, wie du sagst, ein kleines Teil fängt an und es zieht halt weitere Kreise. Es fing bei uns an, sage ich mal so vor 10, 15 Jahren, dass wir angefangen haben, mal die Christi mal Bio-Essen gekauft hat. Ich mich fragte, was soll denn der Unsinn, das ist viel zu teuer und ist es eigentlich nötig? In den Laufe der Jahre haben wir uns einfach viel mehr damit beschäftigt, auch in dem letzten Hauskreis, den ich halt 3 Jahre lang geleitet hatte, haben wir das Thema auch sehr intensiv immer mal wieder länger begleitet und wenn da zum Ergebnis kommen, eine ganz wesentliche Komponente ist das Thema Fleischkonsum. Also es ist vielleicht nicht jedem klar, aber wie viel, ich weiß auch nicht genau auswendig jetzt, aber ich glaube, um 1 Kilo Fleisch herzustellen, braucht man irgendwie 4000 Liter Wasser. Man braucht irgendwie mindestens für 1 Kilo Fleisch mindestens 7 Kilo Getreide und solche Sachen. Der Methanausstoß alleine durch die Rinder, die irgendwo da in Südamerika grasen, ist so gravierend halt, dass diese Auswirkungen unter anderem auch auf den Klimawandel so groß sind, dass es halt irgendwann auch wieder auf uns zurückfällt. Dann ist natürlich der andere Thema noch, die Menschen, die dort arbeiten müssen. Sagte mir gerade eine Freundin vor längerer Zeit mal, es war ja gar nicht klar, wenn ich eine Bio-Banane kaufe, da tue ich nicht nur mir und meinen Kindern vielleicht was Gutes, weil ich vielleicht gesündere Sachen esse. Ich schütze auch die schwangeren Frauen davor, die nämlich nicht mit Pestiziden die ganzen Sachen behandeln müssen. Also diese Thematik sehr, sehr vielschichtig halt und zum einen versuche ich damit natürlich insgesamt weniger Ressourcen zu verbrauchen, halt das, was sage ich mal, diese ganzen Emissionen betrifft halt. Ich tue aber auch andererseits mir ganz privat was Gutes, weil der Fleischkonsum ist einfach zu hoch. Ja? Und ich glaube, die deutsche Gesellschaft zur Ernährung sagt irgendwie, eigentlich reicht 2 Mal Fleisch pro Woche aus. Da bin selbst ich, glaube ich, noch drüber.
Nun ist ja ein ganz wichtiges Argument, was immer dagegen genannt wird, ist, es ist einfach zu teuer. Was rätst du denn Leuten, die einfach ein kleines Portemonnaie haben? Ich weiß, dass wir auch bei der Kinderfreizeit die Diskussion haben, müssen wir dann den Preis erhöhen, wenn wir jetzt nur Bio-Lebensmittel einkaufen. Wie geht man damit sinnvoll um?
Sicher sind die Sachen erstmal grundsätzlich teurer, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich bin auch der Meinung, natürlich sitzt vielleicht der eine oder andere hier auch im Raum, der sagt, ich kann es mir wirklich nicht leisten. Aber wenn die meisten von uns, zumindest hier in Niederhöchstadt oder auch in Deutschland, mal ganz ehrlich sind, wie viel Geld geben wir für Essen aus? Wie viel Geld geben wir aber aus für Computer, für Autos, für unseren Billigurlaub irgendwo auf den Malediven, für sonst irgendwas? Und ich denke, es ist eine Frage erstmal der Wertschätzung von Lebensmitteln. Wenn ich jetzt Bio-Sachen kaufe oder auch die fair gehandelt sind und teurer sind, dann habe ich auch einen ganz anderen Bezug dazu. Dann sehe ich zum Beispiel mal, dass, keine Ahnung, ja, vielleicht ein Kilo Weintrauben, was jetzt aus Südafrika kommt, halt nicht 2-3 Euro kostet, wie im Lidl zur besten Zeit, sondern dann kostet es halt 7 oder 8 Euro. Und dann sollte man sich auch mal überlegen, muss ich das unbedingt jetzt zu dieser Zeit halt essen? Und der wichtigste Punkt, denke ich wirklich, dass die meisten an der Stelle, also wirklich die Frage ist, was ist der Schwerpunkt? Und wenn ich jetzt sage, wirklich, es ist so teuer und Lebensmittel sind meines Erachtens in Deutschland, der Preis, der hat leider nichts mehr mit dem Wert zu tun. Was tun kann? Ich hatte ja gerade schon gesagt, das ist ja das Thema Fleischkonsum. Wenn ich weiß, das Fleisch kostet das 2- oder 3-fache, dann esse ich vielleicht auch weniger Fleisch, tu mir damit was Gutes und esse vielleicht auch andere Sachen und kann damit natürlich gewisse Sachen ausgleichen. Andererseits ist klar, ich gebe mehr Geld aus, das will ich nicht in Frage stellen.
Noch eine dritte Frage, über das Label Bio wird ja immer wieder auch ambivalent berichtet in den Medien. Das heißt, es gibt welche, die betreiben das sehr ernsthaft und unterstützen damit sehr gute Werte und es gibt andere, die springen auf den fahrenden Zug auf und unterwandern das Ganze. Wie findet man denn da den Weg durch diesen Dschungel, dass man wirklich auch für das Richtige viel Geld ausgibt?
Ganz schwere Frage. Natürlich kann ich jetzt einerseits versuchen, mich auf natürlich solche Sachen wie Ökotests und sonstige anderen Sachen halt, ja, Fairtrade-Labels und so weiter halt berufen und versuchen halt, da mir eine Meinung zu bilden. Aber die Frage ist grundsätzlich, wenn ich jetzt frage, bist du der Meinung, dass das, was ich damit kaufe, schlechter ist? Dann würde ich sagen, lass es einfach sein an der Stelle oder lass es im Moment sein. Aber ich glaube, diese Frage ist sehr oft ein vorgeschobenes Argument, dass ich sage, was soll das denn? Warum soll ich mich mit dem Thema beschäftigen, wie du schon gesagt hast? Ich denke, wichtig ist, dass man sich einfach Gedanken darüber macht, dass ich sage, okay, ich habe mal vor 2,5 Jahren einen Artikel in der Zeit gelesen über ein 9-jähriges Kind, was 30 Kilo schwere Kakaobohnensäcke geschleppt hat, ja, in der Elfenbeinküste. Und da habe ich gesagt, das geht einfach nicht. Ja? Das kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Natürlich kaufe ich auch irgendwann mal, werdet ihr mich vielleicht ertappen, dass ich ein Kinderüberraschungsei für Sebastian oder Raphael kaufe. Das wird auch passieren. Aber grundsätzlich zu sagen, okay, wenn ich der Meinung bin oder ich gesehen habe, da ist was, was mich berührt, dann sollte ich anfangen zu handeln und drüber nachzudenken und nicht diese Argumente, sage ich einfach mal, vorschieben. Und wenn man wirklich Gründe hat, und natürlich gibt es auch immer mal irgendwo in der Bio-Szene Leute, die betrügen und sonstige Sachen,